Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nachdem wir das letzte Mal in der Episode uns ja wiedergefunden haben bei Programmiersprachen, haben wir hier schon mal so zumindest grob uns auf ein Thema geeinigt, was eigentlich auch mit in diese Richtung geht. Aber da wir jetzt noch nicht genau wissen, wie genau der Sendungstitel eigentlich ist, möchte ich mich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Moritz, schön, dass du wieder da bist.
Hi, ich freue mich auch, dass ich heute wieder da bin bei diesem spannenden Thema und mitdiskutieren darf.
Dann ist der Erfolg mal mit dabei.
Ja, hallo. Auch ich freue mich natürlich, hier zu sein und bin sehr gespannt, was wir hier so zu erzählen haben.
Ja, und heute Morgen habe ich kurz drüber nachgedacht und einen Punkt gefunden, warum es eigentlich doch gut gewesen wäre, Sendungsepisoden nach wie vor mit dabei zu haben. Das haben wir irgendwann aufgehört, weil dann hätten wir jetzt wunderbar auf die Episodenzahl referenzieren können, in der Hagen, ich glaube, im letzten Jahr mit dabei war. Aber nichtsdestotrotz, hallo Hagen.
Hi, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und ein bisschen mitdiskutieren zu dürfen.
Hagen, erzähl doch mal, für diejenigen, die jetzt nicht die letzte Episode mit dir im letzten Jahr mitgehört haben, was ist dein Schwerpunkt, was tust du so?
Also hauptsächlich arbeite ich mit Containern in der AWS aktuell. Das heißt, ich helfe Kunden dabei, in die AWS zu kommen oder halt in die Containerwelt einzutreten und bin da dann mit dabei am Start, Technologien quasi voranzutreiben, umzuschreiben oder einfach auch nur Strukturen zu realisieren und das nach Best Practices und nach bestem Wissen und Gehwissen. Mhm.
Ja, wir haben uns heute, oder ich sag mal, der Anlass war, dass du dich ja zwischendurch noch einem Thema gewidmet hast, was man ja eigentlich immer wieder hat, wenn man in neue Projekte startet oder auch in mehreren unterschiedlichen Projekten gleichzeitig unterwegs ist. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich doch mal sagen, von euch Anwesenden hier, wie sieht eigentlich für euch die Umgebung aus, mit der ihr so hauptsächlich arbeitet? Was braucht ihr dafür, um die Dinge umzusetzen, die ihr so umsetzt? Also was entwickelt ihr? Wie entwickelt ihr das? Wie sieht eure Toolchain aus? Was ist die IDE eurer Wahl? Ich erinnere mich noch so ein bisschen an so ein Meetup-Format, was wir immer hatten, das haben wir genannt, zeig mir deine IDE und ich sag dir, wer du bist. Und das daran anknüpfen würde ich sagen, erzählt mal so ein bisschen, was ist denn so euer Hammer und Meißel?
Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen projektspezifisch. Also es gibt ein paar Projekte, die da bin ich schon längere Zeit drin und man hat die IDE entsprechend so konfiguriert, dass die auch auf dieses Projekt passt. Mit so einem Plugins. Da nutze ich zum einen, weil es ein sehr Java-lastiges Projekt ist, IntelliJ. Also natürlich, dazu gehört natürlich auch Maven mit dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das im weitesten Sinne da noch mit reinspielt. Gehört jetzt nicht direkt mit zu der IDE mit dazu, aber es ist in der Umgebung mit drin. Dann gibt es noch kleinere Anteile in Python. Dafür nutze ich dann PyCharm entsprechend auch einen Virtual Environment. Aber genau, wie gesagt, das ist ein älteres Entwicklungsprojekt. Ansonsten arbeite ich eigentlich ganz gerne für alles, was in Richtung Kubernetes geht, mit Visual Studio Code. Das kann zum einen VS auf dem Desktop sein, beziehungsweise auf meinem Notebook. Oder auch, wenn es schnell gehen muss und wie gesagt, das sind eigentlich Änderungen wie Einrückung oder Ergänzung, kann ich das auch einfach in der GitLab IDE machen. Die bietet sich dafür eigentlich ganz gut an. Wie gesagt, beim Kunden ist es manchmal nicht möglich, seine IDE mitzubringen. Da macht man es halt eben über Vim. Ein Grund, warum ich mich gerade so ein bisschen mehr mit Editoren beschäftige, die eben auf der Konsole arbeiten oder IDEs wie NeoVim. Aber da bin ich, sage ich mal, nicht wirklich, habe ich keinen wirklichen Flavor, was das angeht, sondern kreuz und quer.
Folg mal, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ähnlich wie Moritz, ne? Also das ist halt, kommt halt stark darauf an, was du tust. Also wenn ich jetzt klassisch beim Kunden wirklich nur klassisch, Infrastruktur, Aufbauten, Automatisierungskrams mache und dann beim Kunden bin, dann ist es halt teilweise auch die Notwendigkeit, dann einfach nur mit einem Vim halt zu agieren. Da bin ich auch, ich glaube, gar nicht so anspruchsvoll. Der reicht mir meistens schon. Meistens ist mir im Vim schon zu viel, weil der natürlich auch seine du müsstest du wieder anpassen, damit der wieder gut funktioniert. Ne? Das ist halt so Einrückung und so ein Krempel kennen wir alle, wenn man da mal was reinschmeißt. Das ist so das eine. Ansonsten VS Code, ganz, ganz klar. Den nehme ich halt sehr gerne für, ja, also für alles Mögliche. Also sei es dann halt in deiner Weise Python da halt mit PyEnv oder also Conda. Oder halt, nehme ich das Thema ein bisschen vorweg, bin ich mittlerweile ein Freund von, weil VS Code das hergibt, sorry Hang, Dev-Container an der Stelle, um da halt die Einfachheit des Seins zu haben, dass du dann halt im Grunde halt auf Container aufbauen kannst. Teilweise halt auch schon mittlerweile im Infrastrukturbereich, da wo es geht, ne? Weil du dann halt, wenn du dann Dinge baust, die gut verproben kannst in den Containern, das funktioniert halt auch ganz gut. Ja, und ansonsten, Jupyter Lab mag ich tatsächlich auch, gerade wenn ich halt größere Routinen und halt so ein bisschen nachvollziehbar und das Ganze ein bisschen dokumentatorisch gestalten möchte, mag ich halt Jupyter Lab sehr gerne, habe hier halt auch Jupyter Lab laufen. Aber das war es soweit, ne? VS Code dann halt als Code-Server, das finde ich halt auch ganz gut, dass man den dann halt auch irgendwo mit hinschleppen kann. Ne? Also, dass man den dann halt einerseits irgendwo präsentiert hat bei den hiesigen Plattformen, aber andererseits dann sich auch, wenn man halt so ein Android hat oder so, muss man halt irgendwie eine Möglichkeit finden, dann irgendwie übers Tablet vielleicht auch mal ein bisschen zu coden, damit man nicht den ganzen Tag am Notebook sitzt, sondern dann auch mal am Tablet und da halt irgendwo drauf zuzugreifen. Das ist, ja, genau. Das sind so die zwei Sachen, glaube ich.
Was liegt nicht daran, dass du dir jetzt gerade neu ein Tablet gekauft hast und das Gefühl hast, du müsstest alle Tätigkeiten dieser Welt jetzt mit diesem Tablet tun, weil das der Produktivitätsboost schlechthin war, dieses Tablet zu kaufen?
Nee, das hatten wir schon mal. Das hatte ich tatsächlich früher, ganz früher, wo die Zeiten doch ein bisschen anders waren, hatte ich tatsächlich da halt VI versucht, da stark klar zu machen. Ich weiß nicht, kennen vielleicht viele Wim for Champions. Das war damals meine gebastelte IDE. Thermux, glaube ich, ist die Linux-Variante fürs Tablet und dann konntest du das da draufknurkeln, hattest dann irgendwie 2 Gigabyte Vim-Konfiguration da irgendwie drin schweben mit Nerdtree, Nerdfonts und allem Schnick, ja, Schnack, ja, Schnuck. Linter und blub, aber das ist natürlich Quark. Das mit dem Code-Server kam so ein bisschen in die Richtung Chromebook. Da habe ich versucht, genau das auch noch zu tun, alles mit dem Chromebook zu machen, habe dann aber auch festgestellt, das ist so mittel, finde ich, also mittelgut, aber da bin ich dann halt auf die gute Möglichkeit auch gestoßen, dass man das machen kann. Und so mit dem Tablet, ja, manchmal hat man dann mal schnell was, ne? Also das ist, glaube ich, und darum finde ich VS Code auch super. Also das, allein das Ökosystem ist ja mega, das ist richtig gut. Ja.
Ja, Hagen, was hast du uns mitgebracht?
Oh, vieles. Also ich schwebe da offen zwischen den Welten. Ich bin auch ein VS Code-Verfechter auf jeden Fall, genauso mit dem Webclient, was mir da sehr entgegenkommt. Ich benutze LazyVim, wenn ich mal nicht so unter viel Druck arbeiten muss. Immerhin 160 verschiedene Shortcuts, die man irgendwie kennen muss, damit man da halbwegs irgendwie zurechtkommt. Das ist für mich immer noch meine persönliche Herausforderung. Ich brauche irgendwie immer Terraform, ich brauche immer irgendwie eine AWS-CLI, mit der ich interagieren kann. Oft brauche ich ein kubectl, was das Ganze dann natürlich auch noch irgendwie betitelt. Und genau, das sind so die Haupttools of Trades, die mir so entgegenlaufen. Und ja, daraus resultierend irgendwann dann auch mal der Blick in Richtung diese Dev-Container, die Volkmar schon angesprochen hat. Und da vielleicht eine Vereinfachung zu schaffen, mir meinen Baukasten schon so zusammenzustecken, dass ich den halt ja fast überall benutzen kann, ne? Also unabhängig von da, wo ich gerade bin.
Wie viel Zeit habt ihr so investiert, euer Toolset, naja, zu dem Punkt zu optimieren, an dem ihr heute so seid?
Also ich investiere immer noch Zeit rein. Das hört, glaube ich, nie auf. Also es gibt ständig irgendwie was, wo du ein neues Tool siehst, was total cool ist. Oder man lernt Lazy Docker auf einmal kennen und sagt, okay, hier für Containerarbeit ist das vielleicht ein geniales Tool, was ich in mein Toolset mit aufnehme und so weiter und so fort. Für mich gibt es mittlerweile Sachen, die definitiv gesetzt sind, ne? Wie zum Beispiel eine bestimmte Font, eine Shell, die ich gerne benutze und so weiter und so fort. Aber es gibt halt auch Sachen, die durchaus variabel sind. Gibt es da mal irgendwie einen guten Ersatz für Cat zum Beispiel mit Bat. Ne? Das ist, ist dann ein schöner Ersatz. Und dann guckt man sich das mal 4 Wochen an, dann stößt man auf das erste Problem, was man irgendwie hat. Und dann sagt man, okay, nee, das geht nicht mehr für mich. Das heißt, es gibt einen variablen Anteil. Und das, was ich standardmäßig benutze, würde ich sagen, das hat so 1,5 Jahre gedauert.
Ja, also da stimme ich dir zu. Natürlich, vor allem den Aspekt, man lernt nie aus, das hatte ich ja auch eben schon so ein bisschen angesprochen gehabt, damit, dass man sich immer irgendwie auch mit Sachen beschäftigt, die man so, sag ich mal, durch Kollegen oder Freundinnen irgendwie mitbekommt, dass man da entsprechend interessante Aspekte findet, sei es auch nur ein kleiner Konsolenbefehl oder sowas, den man ersetzen kann oder ein Package. Ich würde auch schon sagen, so 1 bis 2 Jahre Eingewöhnungszeit, das hat natürlich auch immer damit zu tun, in welche Richtung man jetzt agiert. Also ich war ja vorher, sag ich mal, mehr Softwareentwicklung als alles andere und dann hat sich das nochmal ein bisschen verschoben, aber das auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall, was mich auch interessiert ist, die Frage jetzt daran anknüpfend, auch für dich, folgt mal, wenn du das noch beantworten möchtest, aber wie archiviert ihr denn praktisch die Sachen, die ihr wirklich nutzt? Natürlich die Sachen, die man jeden Tag nutzt, hat man im Kopf, aber zum Beispiel, wo Hagen gerade es gesagt hat mit CAD, ich nutze auch zum Beispiel ein Ersatztool für LS, EXA, was mir ein bisschen, das ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr aufbereitet, was ich damit auslesen will, aber daran würde ich mich jetzt nicht direkt erinnern, wenn ich jetzt ein neues System aufsetze oder sowas. Also wie archiviert ihr dann entsprechend die Konfiguration eurer Umgebung?
Time Machine. Neues Notebook, neu betankt, weitermachen.
Also du nimmst dann alles direkt mit oder so und du hast nicht irgendwie so eine Art Archiv oder sowas, so auf ein privates Repository, wo du entsprechend die ganzen Sachen reinschreibst, zumindest so ein Toolset.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf der einen Seite hat man natürlich irgendwie gerade bei einem Gerätewechsel immer auch mal die Chance, von Neuem zu starten. Bei so der einen oder anderen Sache habe ich manchmal aber auch überhaupt keine Ahnung, was ich da alles ineinander gefummelt habe, damit das am Ende dann so funktioniert, wie ich das jetzt halt gerade habe. Könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen anknüpfen zu dem, was bei mir da so ist. Bei mir fing das, oder ich bin irgendwann mal mit Windows gestartet und habe da so leichtgewichtige Editoren wie Notepad++ sehr schätzen gelernt, weil es doch ein paar Sachen mitbringt, aber jetzt auch, naja, wenn ich da an die Zeit zurückdenke, war mein anderes Werkzeug sehr viel Eclipse und das war schon damals etwas behäbiger als jetzt so Notepad++ beispielsweise. Irgendwann bin ich Richtung Mac gewechselt. Da gab es leider dann kein Notepad++ mehr. Dafür aber später etwas leichtgewichtigere Editoren wie Sublime oder Atom oder sowas, wobei Atom auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, zum einen, weil ich irgendwie auch Linux im Linux-Bereich cool sein wollte, sehr viel Vim. Und das, was Volkmann dann gesagt hat, ne, du baust dir dann da irgendwie deine ganzen Plugins mit rein, da hast du dann Wim-Plug und den ganzen Kladderadatsch und dann hast du da so 1, 2, 3, 5 Abende, wo du dich da durchwühlst und denkst, oh, das ist aber ein Plugin. Na ja, auf jeden Fall brauche ich das auch noch und das brauche ich, ja, das brauche ich sowas von. Und wenn du Glück hast, weißt du danach noch von Nerdtree, wie du das irgendwie toggeln kannst und nebenbei noch einen File öffnen kannst. Also das ist natürlich auch sehr viel, was dann mit Routine mit zu tun hat. Aber damit fing das bei mir dann an, dass ich sehr viel mit Vim gearbeitet habe und damit kam dann so eine Sammlung an Dot-Files, auch eine ziemliche Sammlung an Aliases, die ich irgendwo setze, die mir dann da Sachen erleichtern. Und damit kommt dann das Thema, wenn du jetzt mehrere Geräte hast, das synchronisieren zu wollen. So, da habe ich dann irgendwann mal angefangen, mir ein Tool reinzuholen, wo ich, also erst habe ich mit Git gearbeitet, dann aber gemerkt, das nimmt irgendwie dann doch ganz schön viel auch wegen der History dann mit weg. Ich habe auch mal eine ganze Zeit lang dann so Terminal-Logs viel mitbehalten, mitsynchronisiert, weggesichert, weil manchmal arbeitet man ja auch an Dingen und muss dann irgendwie mal so ein Log noch haben oder sowas, um Sachen nachvollziehen zu können. Aber das war es dann irgendwann und Git war dann irgendwie nicht so meine Lösung. Ich bin dann auf ein File-Sync-Tool gestoßen, was dann eben die Sachen da synchron hält und wo ich dann wenigstens die wichtigsten Sachen, SSH-Config ist bei mir halt auch ein Riesenthema, weil manche Systeme sich hinter anderen Systemen verstecken und dann irgendwelche Tunnelkonfigurationen notwendig sind oder für manche Systeme ich mir dann Host-Aliase gesetzt habe, die dann da irgendwo drin sind oder dann kommt ja auch, ihr habt alle schon so ein bisschen durchblicken lassen, ihr habt da jetzt nicht ein Projekt oder einen Kunden, an dem ihr arbeitet, sondern es sind immer sehr viele Kontextwechsel und irgendwann habe ich mir auch mal gedacht, ein Schlüssel für alles ist halt auch irgendwie vielleicht semi-gut, weswegen ich dann auch für unterschiedliche Kontexte unterschiedliche SSH-Keys habe, die falls da mal einer geleakt wird, jetzt den Blast-Radius ein bisschen einschränken. Und das kommt da alles irgendwie zusammen. Das VS Code würde ich gerne lieber nutzen, ist aber auch für mich so der Punkt, es ist halt groß irgendwie. Es dauert auf meinem Rechner dann auch irgendwie ein bisschen, bis es startet und ich brauche halt, also am liebsten hätte ich so einen Editor, wo ich halt mal eben schnell was aufmache und dann anfange zu schreiben und mir dann überlege, wo gehört das eigentlich hin. Und das ist so der Grund, warum ich mit den größeren IDEs kaum so richtig warm werde oder sie nur dann nutze, wenn ich halt weiß, ich nutze das Ding jetzt 2-3 Stunden und mache was Größeres und nicht mal eben schnell so eine kleine Sache. Aber jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was deine eigentliche Frage war.
Nee, also das war, glaube ich, die Antwort. Ne? Also tatsächlich dann halt, wie du das dann halt auch sicherst, den ganzen Zoo. Da habe ich für mich halt auch, also klar, viele Dinge sind halt, also SSH-Keys und solche Sachen, das musst du halt in irgendeiner Weise auch irgendwie gehandelt bekommen, vernünftig und sicher. Die anderen Sachen, da habe ich tatsächlich versucht, so das Ganze ein bisschen zu konsolidieren. Also das war halt so ein Weg, ja. Also einerseits das Ganze konsistent halten. Das war damals natürlich mit dem Tablet-Ding, war das halt, dann hatte ich halt überall meine Vim4Champion, also meine aufgeblasene Vim-Konfiguration halt überall laufen und habe die halt genutzt. Später dann nicht mehr, ne? Und das war bei mir halt auch so ein bisschen so ein Weg, anfangs Windows, dann halt irgendwie über Notepad++, weiß ich gar nicht. Ich bin dann halt wirklich so ein bisschen einfach, ne, und nehme dann halt auch einfach nur das Notepad. Und so hat sich das auch meistens dann weiterentwickelt, bis ich dann halt irgendwo an meine Grenzen hatte. Also wenn du dann anständige Entwicklung hast und du hast auch anständigen Ansible-Linter oder irgendwas, also wenn du halt Dinge tust, dann ist das schon vernünftig, was anderes zu nutzen. Da bin ich so ein bisschen in die Evaluierung gegangen, hatte VS Code an der Hand, natürlich Atom. Ich glaube noch nur ein paar andere. Bracket war, glaube ich, noch ein Thema für Webentwicklung und Ninja IDE, glaube ich, für Python hatte ich für PyCharm. Mhm. Und da ist aber VS Code dann auch wirklich dann schon in die Mitte gerückt, weil es so die kleine eierlegende Wollmilchsau ist und irgendwie alles bedienen kann. Aber auch da ist es halt ein Thema, ne? Also da der Tool-Zoo, das hat man jetzt schon mal angeschnitten, also die spielt ja eine Rolle für die Entwicklungsumgebung, dass du da halt Dinge hast, ne? Und da ist mir auch an der Stelle halt bewusst geworden, dass man das in irgendeiner Weise gut handeln muss, irgendwie. Wie auch immer, ne? Und einerseits klein halten, das ist für mich immer das Einfachste. Dann weiß ich gut, okay, eine Kubekarte, die kriege ich relativ schnell aus dem Netz, ein Helm dann auch. Das könnte man notfalls dann halt
in Code gießen. So.
Aber in Code gießen und einfach dann halt dann ran und fertig. Und dann hat man die Umgebung da, wo man sie braucht, wenn sie jetzt nicht so aufgeblasen ist. Ne? Das ist halt an der Stelle die Einfachheit des Seins und ansonsten dann das Ganze dann halt wieder über Dev-Container, die das Ganze auch wieder standardisieren. Dann habe ich es halt auch wieder irgendwo liegen, habe dann für jede Sache meins. Es ist trotzdem irgendwie konsistent, weil das Problem ist halt, wenn du halt zwischen irgendwelchen IDEs und irgendwelchen Umgebungen halt hin und her jumpst, dann musst du es irgendwie gleich haben, weil dazu machen wir, glaube ich, zu viel, als dass das dann halt zu unterschiedlich sein kann. Und das war dann für mich der Weg, ja. Also das war ein großer Weg über Overengineering, bis sich das dann halt so dann halt irgendwie so reduziert hat, dass ich gesagt habe, gut, ey, halt die Bälle flach, so viel brauchst du nicht. Und wenn du es brauchst, dann installierst du es nach und versuchst zu sehen, dass du es dann halt irgendwo dann halt auch geschrieben hast. Und sei es dann halt in einem Container oder in einem Playbook.
Ja. Ein Teil, der für mich da auch mit reinkommt, ist, wir reden ja jetzt viel von, wie sieht eigentlich meine Maschine aus? Was habe ich bei mir eigentlich mit drin? Was habe ich getan, um in der Umgebung möglichst viel Effizienz zu haben? Und ich glaube, das erste Mal so richtig aufgefallen ist mir das, als ich irgendwann in der Ausbildung anfing, dann mit mehreren Systemen zu arbeiten. Und ja, dann hast du halt mal keinen VI da oder halt nur einen Joey oder einen Nano oder halt auch mal gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, in das man immer mal reintappen kann. Das heißt, ihr baut... wir alle bauen im Endeffekt Effizienz dadurch auf, dass wir eine Maschine für uns irgendwie optimieren, und sobald wir dann in so einem Kontextwechsel sind und der uns auch manchmal dazu zwingt, eben, weiß ich nicht, da stellt halt ein Kunde ein Gerät oder da muss man irgendwie quer durchs Citrix durchschießen und dann ist da auf einmal nur noch ein Putty statt meinem heißgeliebten iTerm 2, was dann eben bedeutet, ui, jetzt muss ich auf das absolute Minimum dessen, was es irgendwie geht, runter und hab halt gar nicht innerhalb von zwei Alias-Kommandos das gemacht, was ich jetzt, wo ich mir dann erstmal überlegen muss, wie tue ich denn das eigentlich? Also das ist, glaube ich, auch ein Thema. Je eingeschränkter dann die Umgebung damit sind, was dort eigentlich erlaubt ist oder wie es dort eben aussieht, dass das sehr viel Effizienz auch rauben kann.
Das stimmt, das stimmt.
Das sehe ich ähnlich. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie geht das eigentlich, ne, los, wenn du an ein Projekt rangehst oder wenn du anfängst, in einem neuen Job zu arbeiten, ne, du kriegst im Zweifelsfall einen Laptop, ne, und dann schaut man sich erstmal Unmengen Anleitung an, was so zu tun ist, ne. Also du liest ja im Idealfall irgendeinen Wiki-Eintrag durch, wo drauf steht, das und das darfst du nicht und so weiter und so fort. Dann geht das Ganze weiter, man installiert erstmal Tools, die man braucht, um Tools zu benutzen. Das ist ja dann auch schon mal so diese Abstraktionsebene, die da passiert. Dann lädt man sich die Tools runter, die man wirklich braucht. Ja, und im Normfall fängt dann der Punkt an, wo du dir Projektdaten ziehst oder ähnliches. Und dann musst du nochmal deine eigenen Tools troubleshooten, weil, na klar, das hat irgendwie mal bei jemandem funktioniert, der das Projekt angelegt hat und so weiter, Punkt Bindestrich. Aber das funktioniert halt nicht zwangsweise jetzt auf deiner neuen Maschine. Und da brauchen wir bloß mal einen Blick mehr werfen in Richtung, ich habe einen Mac, der Kollege hat einen Windows-Rechner. Das heißt, wir haben hier schon mal x86 gegen ARM oder irgendwas. Und dann gibt's die Versionierung nicht oder. Da kann man schneller auf Probleme stoßen, als dass man arbeitsfähig ist, in großen Anführungsstrichen. Und mir fällt das halt auch im regelmäßigen Umgang, entweder mit dem Kunden oder auch, wenn man Schulungen hält, etc. auf. Du hast manchmal Leute, die anfangen und die der Reise beginnen und gar nicht in der Lage sind, das passende Toolset zu bekommen. Ganz einfach, weil es Policies gibt, die das verbieten, weil es die Knowledge noch nicht gibt oder weil die Einstiegshürde, zu dem Tool hinzukommen, schon ein anderes Tool ist. Und das bremst ungemein aus. Und da wäre halt oder ist halt meiner Meinung nach so ein Dev-Container, wenn wir schon das ein paar Mal jetzt ins Spiel geworfen haben, ein wahnsinnig gutes Tool, um das halt quasi zu vereinfachen, den Einstieg oder die Hürde niedriger zu senken. Man muss ja nicht verstehen, wie die Containertechnologie funktioniert. Man muss erstmal in dem Fall, um arbeitsfähig zu sein, es benutzen können. Und dann sollte man da die Hürde auch möglichst niedrig machen. Und da gibt es verschiedene Tools, die das einem auch erledigen dann.
Ja. Ja. Das ist nämlich tatsächlich, das wollte ich noch hinzufügen. Notebook zu Notebook, das ist ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt beim letzten Notebook-Wechsel, hatte ich gar nicht mehr so einen großen Schmerz damit. Also ich hatte sogar überlegt, ob ich mir überhaupt eine Homebrew draufziehe, weil ich eigentlich nichts mehr drauf installiere. Und das ist ein Notebook, da habe ich meinen Outlook-Clienten, die Daten sind natürlich dann halt irgendwo dann gut gelagert, im besten Fall nicht auf dem Notebook. Und der Rest wird dann halt diese zwei Modis, also der Wohlfühl-Modus, ich habe meine IDE mit meinen Dev-Containern und der, ich sag mal, der nennen wir es den Benutzungskonsens des Ganzen, wo du dann so einen minimalen Zusammenhang hast, wo du überall mitarbeiten kannst. Also wie zum Beispiel im VI hast du halt eigentlich überall, wenn du halt eine Linux-Maschine hast, die musst du bedienen. Ja. Und das ist halt da gar nicht zu groß auszupunkten und beide Modis halt zu kennen, ist halt viel wert, weil auch selbst dann ist ja, wenn du da halt Putty benutzen musst, selbst dann ist ja dann trotzdem noch ein Ding, ne? Dann kopierst du anders, dann ärgerst du dich jedes Mal, weil er nicht reinkopiert und dann denkst, ach, ich bin ja ein Putty, Mensch, kacke, ja.
Muss ja rechtsklick machen.
Doppelfinger oder Rightclick. Ja. Das ist halt so ein Ding, aber genau das finde ich halt so super, dass man das so klein hält und da gar nicht versucht, weil man neigt erstmal ganz viel zu machen, aber je mehr man braucht, umso mehr braucht man am Ende. Und das meiste kriegt man dann in vielen Umgebungen gar nicht.
Und wenn wir da nochmal so zwei Schritte zurück machen und sagen, also ist jetzt bei mir auch gar nicht so lange her, ich habe dieses Thema Dev-Container öfter mal gehört, aber lang genug ignoriert, als ich es vielleicht hätte sollen. Vielleicht mag nochmal jemand für Menschen, die vielleicht ähnlich, an denen das ähnlich vorbeigegangen ist wie an mir, mal erklären, was ist ein Dev-Container, wo kommt das eigentlich her, was tut das überhaupt?
Kann ja mal einen groben Abriss geben, ne? Also wir haben uns jetzt die ganze Zeit schon darüber unterhalten, dass irgendwie so diese eigene Entwicklungsumgebung ganz schön schwierig ist einzurichten, herzurichten, und dann ist die auch leider nicht universell, ne? Und oftmals müssen irgendwie Abhängigkeiten gepflegt werden. Das bedeutet irgendwie, habe ich irgendwie ein Ruby, was ich benutze, dann habe ich Abhängigkeiten. Habe ich ein Python, dann brauche ich eine bestimmte Version und so weiter und so fort. Und dann gab es diesen Gedanken, hey, wir benutzen halt PyEnv oder RVM oder eine DevShell oder DevBox ist, glaube ich, der passende Begriff von Nix ist das aktuell. Das ist eine gute Idee und es zeigt halt, dass diese Problematik kontinuierlich da ist, ne? Irgendwann 2013 kam halt Docker her und hat halt gesagt, hey, pass mal auf, dieses Containerisieren, das machen wir mal einfacher, ne? Also zugänglicher. Wir benutzen dieselben Sachen irgendwie, die wir schon die ganze Zeit und bei uns im Linux-Kernel haben, ne? Das ist C-Groups, Namespaces, virtuelle Netzwerke und so weiter und so fort, die wir da nutzen können. Also LXC gibt's ja auch noch parallel dazu und funktioniert ja auch hervorragend. Aber halt für die breitere Masse zugänglich gemacht haben wir das über Docker, und über Docker können wir halt Container bauen. Und in so einen Container können wir Sachen reinpacken, die wir benötigen. Und wir können vielleicht einen Container einerseits dazu benutzen, eine Applikation auf eine Ebene zu abstrahieren, die sehr, sehr klein ist. Aber andererseits können wir es auch als sichere Umgebung benutzen für Standards, die da rein vordefiniert sind. Und das heißt quasi, baue ich mir meine Shell, die ich brauche, baue ich mir mein Git da vorher rein, baue ich mir da meine AWS-CLI rein und so weiter und so und mein Terraform, ja, und starte diesen Container, habe ich diese Tools immer wieder zur Verfügung, und das ist mein Standard-Container. Jetzt habe ich da auch noch Git rein installiert und über eine gute Art und Weise, und das erledigt für uns in dem Fall der Dev-Container-Standard, kann ich dann auch noch ein Repo nehmen, das in meinen Container reinklonen, kann an diesen Container meine IDE anbinden und habe dann die Möglichkeit, in meiner Standard-IDE, die ich so kenne, und jetzt sagen wir mal, es ist VS Code in unserem Fall, weil haben wir jetzt mehrere von uns auch gesandt, kann ich in meiner Standard-IDE arbeiten, in dem Container, wo die Tools installiert sind, die ich vielleicht vordefiniert für eine bestimmte Arbeit brauche, ne, Infrastrukturprovisionierung in AWS-Richtung, dann habe ich halt genau, ne, Terraform und die AWS-CLI da drin, und ziehe mir das Git-Repo rein. Credentials muss ich natürlich immer irgendwie sicher lagern, das ist ganz klar, im besten Fall gar nicht in den Container packen. Da gibt es aber auch Mittel und Wege, wie wir das zusammen packen können. Und dann kann ich diesen Container benutzen, kann für den Zeitraum, wo ich da drin arbeite, darin arbeiten, machen Git-Commit, machen Git-Push, bin fertig mit meiner Arbeit, kann sogar das Ganze noch ausprobieren, kann Terraform-Apply machen. Dann komme ich wieder raus und sage, okay, meine Arbeit in diesem Sektor ist beendet. Ich kann den Container ausmachen, beenden. Mein Laptop ist clean. Ich kann das nächste Projekt starten und dann muss ich vielleicht ein Python-Skript schreiben. Also brauche ich wahrscheinlich Python, brauche ich das. Und ich möchte das vielleicht auch nicht auf meiner Maschine haben, also baue ich mir den nächsten Container und bediene mich wieder an einem Container. Und dadurch habe ich die riesengroße Möglichkeit, halt zu sagen, hey, ich habe solche projektbezogenen Codespaces beziehungsweise Entwicklungsumgebung. Und das ist genau das, was irgendwie durch diese Dev-Container initialisiert wird. Was habe ich in meinem Projekt ausschließlich zusätzlich in meinem Git-Projekt? Na, die Definition von dem Container. Und das macht man, wenn man den Open-Container-Standard benutzt, quasi, ist das eine Dev-Container-JSON, wo alle Beschreibungen drin liegen, die ich irgendwie brauche. Also da liegt drin, welches Image, was nachinstalliert wird und so weiter und so fort. Und über diese Dev-Container-JSON würde mich sogar mein VS Code darauf hinweisen, ey, hier ist ein Dev-Container drin, möchtest du den eigentlich benutzen? Und da hat man immer die Option, es ist ein Opt-in, das ist keine Pflicht. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Dann kann man da Ja klicken, hat man keine Container-Engine auf seiner Maschine vorinstalliert, dann hat man natürlich ein Problem, dann geht es natürlich nicht weiter. Dann kann man die entweder nachinstallieren oder man sagt halt, okay, ich brauche noch eine andere Lösung und dann gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und versuchen vielleicht eine Maschine zu benutzen, die gar nicht bei mir mehr ist, sondern die irgendwo anders ist. Und dann, ne, ich arbeite sowieso mit AWS, warum sollte ich mir denn nicht in der AWS eine Maschine hochziehen, wo ein Standard etabliert ist und mich dann auf diese Maschine verbinden können? Und da kommen wir dann direkt schon wieder ins nächste Thema, so als kleinen Teaser. Ne, aber das ist so dieser Dev-Container mal in a nutshell quasi. Ich habe meine Kleinigkeiten, die ich immer brauche, die mache ich portabel. Und da ist nicht Projektfiles drin, die sind nur für den Zeitraum drin, wie ich sie benutze. Ne? Mhm. Meine Umgebung ist da das Wichtige. Das heißt, mein Terraform in der passenden Version, meine AWS-CLI vielleicht in der passenden Version, vielleicht noch, weil ich so ein großer Exa-Fan bin, ist da noch Exa vorinstalliert, damit ich ein bisschen in der Shell schneller klarkomme. Aber dann war es das. Mehr muss da nicht sein. Und es ist standardisiert, dann irgendein Betriebssystem-Layer, den man sich da auch frei aussuchen kann. Also irgendein Linuxoida-Betriebssystem-Layer wäre vielleicht angebracht, dazu zu sagen, den man dann benutzen kann. Und dann funktioniert das. Und das kann ich nehmen, aber das kann auch der Kollege, der zum Beispiel mich im Urlaub vertreten soll, der kann das auch hernehmen, zieht sich oder baut sich diesen Container in dem Moment zusammen. Dann hat er alle Tools drin, die dafür dieses Projekt benutzt werden und kann sofort loslegen.
Ja. Das ist im Grunde ja auch so eine Team-Enable. Also du hast ja einen Standard. Also so kannst du ja sogar in Standardentwicklungsumgebung tatsächlich nicht abgesetzt, sondern halt lokal bereitstellen. Und das ich glaube, das haben viele, machen das, glaube ich, auch so. Ne? Wenn du dann auf einer Windows, also Maschine, ich glaube, du bist zum Beispiel und du musst halt irgendwie Ansible oder Terraform Dinge tun, dann funktioniert das mal, aber auch so mittel. Und dann baut man sich ja meistens, also das hatte ich früher so gemacht. Ne? Also dann halt einen Container, hab mir dann halt im Grunde den Ordner dann halt reingemountet und dann ist gut. Ne? Das ist dann die komplizierte Art und Weise und lässt sich sicherlich auch automatisieren. Aber das ist halt bei den Dev-Containern irgendwie das Geniale, dass du hier wirklich einen Standard hast. Also du hast halt ein Manifest, was den Container beschreibt. Ja, plus halt vielleicht noch irgendwelche Installationsroutinen oder Vorbereitungsroutinen, die du damit reinschmeißen kannst. Und dann nimmst du den und davon kannst du dann 4-5 Stück haben für verschiedene Dinge. Und das ist einerseits dann halt für Leute, die halt an vielen verschiedenen Stellen unterwegs sind und gut, aber andererseits halt auch mega gut für halt Entwickler. Also, weil dann, da kann keiner mehr sagen, habe ich nicht, kann ich nicht, funktioniert nicht, muss ich nachinstallieren, brauche ich erstmal eine Berechtigung oder sowas, sondern machst du im Container. Und das finde ich irgendwie schön, ja. Genau.
Und das dann nochmal ein bisschen konsequenterweise weitergedacht. Das, du fängst ja mit deiner Entwicklungsumgebung irgendwie an, ich sag mal, zu einem Gesamtsystem beizutragen, ob das jetzt irgendwie infrastrukturseitig ist, ob das eine Webanwendung ist, was auch immer. Fakt ist, in den meisten Umgebungen, die mir so vor die Füße fallen, ist es häufig auch komplex, sich eine Testumgebung bereitstehen zu lassen oder überhaupt eine zu bekommen. Also eine Dev-Instanz, wo vielleicht etwas mehr als der eine Service lebt, den du gerade bearbeitest, wo du aber schon in der Lage sein musst, entweder Dinge drumherum zu mocken oder eben auch vernünftig integrieren zu können, um zu sehen, ob deine Änderung an einer Komponente vielleicht auch das ganze System brickt, weil wegen kosmischer Strahlung und was auch immer sonst so passieren kann. So, und da finde ich dann eben auch noch mit einem Thema. Also jetzt egal wo, ich sehe dann entweder viel zu wenig Testsysteme, auf die dann eine viel zu große Anzahl an Personen zugreift und dann haut man sich um diese, oder was ich dann auch dann neuerdings immer öfter sehe, sind viel zu viele Testumgebungen, die einen sehr großen Zeitraum brach liegen. Also ich habe da meine Umgebung, ich mache da irgendwie meine Changes dran, ich bin aber vielleicht auch in 5 Kontexten gleichzeitig unterwegs, aber es war vielleicht schwer genug, mir überhaupt meine eigene persönliche Testumgebung bereitstellen zu lassen, als dass ich jetzt sage, ich gebe die wieder ab, weil das dauert ja auch, bis ich die wiederkriege und wer weiß, was bis dahin passiert und dann geht wieder was nicht. Ne? Also diese ganz üblichen Ängste, die ich auch hätte, wenn jetzt mein Notebook mir abhanden käme und ich keinen Backup hätte, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwie jeden Tag mit mir rumtragen und sagen, ich gebe das nicht aus der Hand, sonst fehlt mir irgendwie ein Bein oder sowas. Und das Ganze geht dann noch ein bisschen weiter gesponnen im Endeffekt. Also das ist das, was ich, ja, vielleicht habt ihr schon mal von den GitHub Code Spaces, heißen die so? Ich kriege das sogar durcheinander, wie genau heißen, weil GitHub hat das, GitLab hat das, ein paar andere Plattformen drumherum auch noch. Dann gibt's noch so Projekte wie Coda oder ich glaube DevPod wäre auch nochmal von noch einem anderen Laden was, wo man das dann nochmal ein bisschen weiterspinnen kann und sagen kann, naja, wenn dein Projekt aus 5 Microservices besteht, dann stelle ich dir die doch bereit, stell dir deinen Dev-Container bereit. Wenn du Bock hast, ist hier eine Web-IDE, auf die du zugreifen kannst und dann kannst du hier direkt Änderungen machen. Und das ist was, wie soll ich sagen, am Anfang vor ewigen Zeiten, wo ich viel GitLab genutzt habe, schon total begeistert war, dass ich in GitLab einfach in der Web-GUI einen Textfile editieren kann und dann läuft eine Pipeline und passieren Dinge, ist das ja nochmal eine ganze Ecke weitergetrieben worden. Also falls ihr auf einer sehr alten GitLab-Version hängt, aus welchen Gründen auch immer, macht es durchaus Sinn, sich mal anzugucken, was da so Web-IDE-technisch mittlerweile passiert ist und auch diesen Bereich Dev-Container eben dann nochmal neu zu erschließen, weil das wird doch dann nochmal viel spaßiger, oder?
Ja, also tatsächlich bei den Web-IDEs bin ich immer so ein bisschen, also ich finde es natürlich einfach, mir eine Web-IDE zu klicken und sie zu nutzen. Da hatte ich jetzt noch nicht so diesen Punkt, wo ich gesagt habe, das könnte ich jetzt irgendwo benutzen und kollaborativ halt im großen Stile halt nutzen und damit zufrieden sein. Weil das ist bei einer IDE, ja, wie gesagt, Konsole, das ist so das Minimum, aber bei einer IDE ist man so in seiner Wohlfühlzone, da muss schon stimmen, dass da hier links und rechts alles so liegt, wie es ist. Also wird man da vielleicht auch, aber dazu habe ich mich da in der Richtung eigentlich zu wenig beschäftigt, was das angeht. Was ich mir eher wieder vorstellen kann, sind diese ganzen... ich bin ja nun ein bisschen Kubernetes-Bereich halt unterwegs, diese ganzen, also selbst bereitgestellte IDEs, Web-IDEs, ne? Also, dass man da halt irgendwie versucht, dann Compliance mit reinzugießen und dann halt irgendwie das Ganze so zurecht baut, dass es dann passt und man auch wirklich nur da entwickeln kann. Zum Beispiel, wenn man da halt irgendwelche Security-Themen hat, ne? Also, dann kann man wirklich an erster Stelle ansetzen. Bei den GitLab und Co., da weiß ich noch nicht. Aber vielleicht kann da jemand, zum Beispiel der Moritz jetzt vielleicht was dazu sagen. Und hat da vielleicht so.
Nee, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also, ne, also ja. Wenn wir gerade von der GitLab-IDE sprechen, dann ist das vor allem für kleine Änderungen sinnvoll. Ja, vielleicht, ich habe hier irgendwie einen Wert falsch gesetzt, den möchte ich mir eben ergänzen, dann muss man das nicht die ganze Zeit wieder dann jedenfalls andere Änderungen erstmal pullen auf den eigenen Rechner, auf die eigene Maschine. Das kann man alles ein bisschen schneller haben. Punkt, wo du gerade gesagt hast, man kann das ja alles vielleicht zum Beispiel in Kubernetes so persistieren, sag ich mal, in Anführungsstrichen, dass man da seine eigenen Entwicklungsumgebungen hat, die auch für einen spezifischen Purpose, sag ich mal, Purpose angepasst sind. Da ist es aber so, das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen oder von Organisation zu Organisation unterschiedlich, welche Anwendungsräume es da gibt. Und da auch eine Art Konformität reinzubringen und einen Konsens erstmal zu finden mit, was brauche ich überhaupt, weil Arbeitsweisen sind ja auch unterschiedlich. Ich glaube, das ist da nochmal eine viel, viel schwierigere Aufgabe. Und ich glaube, da kommst du auch wieder in so eine Sache rein. Also ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren, aber Backstage versucht ja was nicht Ähnliches, aber ne, als Developer-Portal auch irgendwie eine Automatisierung zu ermöglichen, etwas gleichförmig laufen zu lassen, ist aber in der Verwendung oder in der Organisation dahinter wesentlich aufwendiger, weil es ein Team braucht, was speziell diesen Kontext dann auch wartet oder beziehungsweise anpasst, Sicherheitsupdates einspielt, so wie bei der Sicherheitskomponente waren, entsprechend Anpassungen macht oder halt vielleicht auch sogar Ergänzungen vornimmt. Und wenn wir so eine Umgebung haben, dann bringen wir eine Ebene mit rein, die Sachen auch vereinfachen, aber auch eine Ebene mit rein, die eben auch einer regelmäßigen Wartung und einer Unterstützung bedarf. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, rechnet sich das überhaupt, das allgemeingültig einzubauen? Natürlich, jede Person macht ihre eigenen, hat ihre eigenen Vorlieben, wie du es auch gesagt hast gerade. Ne? Ich brauche meine IDE so, wie ich sie habe, alles schön an dem Punkt, wo ich es finden kann. Aber wie gesagt, zum einen, wie kriegt man da halt entsprechend den Konsens hin und wie verknüpft man das alles, sage ich mal, miteinander? Ne? Vielleicht hat Hagen da ja auch Erfahrung gemacht.
Also grundlegend gibt es meiner Meinung nach so diese Regelung, man sollte sich auf jeden Fall auf einen Standard innerhalb von einem Projektes einigen, ne, was für jeden irgendwie gesetzt ist. Aber Freiraum für Individualisierung lassen. Das heißt quasi, wenn meine Terminalfarbe rot sein soll, dann möchte ich niemanden daran hindern, dass er rote Terminalfarbe hat, whatever. Ne? Ich habe mich mal mit DevPods beschäftigt und habe mir mal angeguckt, was die so alles mitliefern, mal so als Parallele zu, hey, ich habe sowieso Code-Versionierung und ich hänge da irgendwo und möchte vielleicht in einem Free-Tier bleiben und nicht in Limitierungen reinlaufen. Aber ich habe zum Beispiel einen Kubernetes-Cluster, der für Development-Zwecke benutzt werden kann. Und mittels DevPods habe ich dasselbe, kann ich wieder auf diesen Open-Container-Standard zugreifen, kann halt sagen, hey, ich möchte dieses Repo in einen Pod in meinem Cluster klonen. Und innerhalb dieses Pods wird dann quasi wird alles zusammengebaut, was in meiner Dev-Container-JSON mit drin ist. Das heißt quasi, mein Standard wird etabliert und rückwirkend läuft da dann zusätzlich noch so eine Art Dev-Pod-Agent, der darauf aufpasst, dass wenn der Entwickler dann mal die vierstündige Kaffeepause einsetzt oder in einen Denkspaziergang geht, dass diese Ressource nicht bestehen bleibt, sondern dass nach einem gewissen Idle-Timeout diese Ressource auch wieder runtergenommen wird und vielleicht auf den Sleep gelegt wird. Der Vorteil oder was ich bei DevPod persönlich sehr spannend und interessant finde, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Provider anzubieten. Ich kann nicht nur einen Kubernetes anbinden. Ich kann auch meinen lokalen Docker oder einen Remote-Docker anbinden. Ich habe die Möglichkeit, AWS, Google, Azure, DigitalOcean, Sivo, Cloud-Anbieter XY einsetzen anzubinden. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Community-Plugin zu benutzen und kleinere Cloud-Anbieter, Hetzner Cloud zum Beispiel, gibt es einen Provider für. Den kann ich einfach benutzen und kann meine IDE in der Hetzner hochziehen für den Moment, wo ich daran entwickle. Und sicherlich sind große Pipelines und alles sehr wichtiger Bestandteil von Entwicklung und dann auch von Finalisierung. Aber wie oft haben wir das schon erlebt, dass wir eine kleine Änderung machen wollten und nur mal kurz was testen wollten und nicht eine halbe Stunde auf eine Pipeline warten wollten? Ja, das ist halt einfach so. Und wenn ich da einen Standard habe, zum Beispiel, das ist cool für mich, ne? Ja. Und es geht dann bis hin sogar, ich kann bei DevPod meinen eigenen Provider schreiben, anhand von einer Provider-YAML. Wenn ich da alle Definitionen reinpacke und habe zum Beispiel firmenspezifisch irgendwas, was zu erreichen ist über eine API, dann kann ich das selber zusammenschreiben, kann das meiner Firma zur Verfügung stellen, meinen Entwicklern zur Verfügung stellen, kann eine Ressource vorhalten, die sogar über API wieder geschlossen wird, sollte sie nicht benutzt werden. Das heißt, habe ich nach 17 Uhr keiner mehr, der arbeitet und erst um 6 der nächste wieder anfängt, dann wird diese Ressource auch freigegeben. Das heißt, die wird nicht überprovisioniert. Meiner Meinung nach eine total coole Sache, ne?
Ja, da muss ich mal fragen, genau, also das ist schon mehr als ein einfacher Entwicklungscontainer, ne? Also bei Dev-Container sind wir ja in dem Bereich, ja, ich spawn mir halt einen Container und da passieren dann seine Dinge drin. Ne? Und jetzt hat der Enrico ja auch schon gesagt, Testing ist natürlich ein Thema, wir brauchen halt Integration in irgendwas, ein Pamphlet von Technologien und das könnte man mit den Dev-Pods abhändeln, also das bedeutet, ich könnte mir einen Entwicklungspod spawnen und dann halt aber auch das Container
die passende Umgebung auf
oder VM-Umgebung, wie auch immer, ne? Das ist ja dann halt offensichtlich egal, könnte ich mir dazu deployen. Das ist natürlich cool, ja, das ist natürlich so das, was man braucht.
Es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Ne? Du kannst einmal die Infrastruktur dann innerhalb deines Pods versuchen hochzuziehen. Ne? Das heißt quasi, hast du eine Maschine, die groß genug ist, dann kannst du sowas wie Kind benutzen, um dir wieder einen Kubernetes aufzusetzen, um da drin was zu realisieren. Und das, wo ich gerade aktuell dran bin, es gibt noch so eine Schnittstelle, die wird genannt irgendwie Docker besides Docker. Das heißt quasi, ich gehe aus meinem eigentlichen Dev-Container raus und spreche wieder die Docker-API an, beziehungsweise die Docker,
den eigentlichen Docker-Host.
Genau. Und kann dann halt quasi wieder einen anderen Host benutzen. Das ist eine Konfigurationssache, weil wir wissen alle, Docker und Docker, wird immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, wenn wir es jetzt mal so sagen. Was hindert mich denn daran, wenn ich einen klaren Cluster habe, der sowieso für Dev-Zwecke da ist, dass ich den dann aus meinem Dev-Container anspreche und da meinen Cluster dann weiter bespiele, beziehungsweise meine Entwicklungsumgebung mache. Dann muss ich das nicht in einer zweiten Layer machen, sondern ich bin ja schon auf dem Kubernetes-Cluster, dann lass mich doch den gleich ansprechen. Ja? Also, aber das ist halt, da muss man Standards schaffen, da muss man natürlich dann auch sagen, hey, okay, guck mal, das sind so meine Regelungen, das ist mein Rahmen, den ich irgendwie baue, der aber nicht, ne, der nicht von dieser Individualisierung abhält, sondern das ist der Rahmen, der sowieso gegeben sein muss, weil hier kann ja nicht jeder, ne, also ich würde auch gern große GPU-Instanzen in AWS hochziehen und mal 4 Monate lang damit spielen, aber ich glaube, dann habe ich nicht mehr lange einen Job. Also,
ich hätte auch gerne so eine A100 in meinem Notebook einfach drin und das trotzdem passiv gekühlt, weißt du.
Ja, genau das sehe ich auch. Ja. Ne? Aber das ist halt nicht machbar. Und diesen Rahmen, der wird immer irgendwie bestimmt und der wird immer da sein. Aber innerhalb dieses Rahmens kann ich ja fördern, eine Individualität fördern. Und das, denke ich, ist meiner Meinung nach, ist gerade so dieser Containerstandard, den ich dann nutze, um Individualität zu fördern, ist für mich eine Basis, auf die ich aufbaue. Ne?
Ja, denke ich auch. Also ich meine, man kann das natürlich auch immer gerne aus der regulatorischen Brille sehen. Ne? Und da lädt es dann schon ein zu sagen, ach guck mal, das ist der Weg, den beschreitet ihr oder eben nicht. Und da sehe ich halt auch genügend Gefahr, dass man so stark in den eigenen Workflow eingreift, dass man auch da wieder, ich kann es ja mal von mir persönlich sagen, wenn mir jemand vorschreibt, arbeite mit dem Toolset und nichts anderes und du hast hier einen Putty und das ist bitte weiß auf schwarz, oh, da kriege ich Gefühle, so, weil ich nicht so effizient bin, weil es mich unter Umständen halt auch nervt, weil, keine Ahnung, irregulierter so eine Umgebung ist, weiß nicht, ich habe schon Dinge gesehen, da geht nicht mal Copy-Paste. So, und das sind dann halt auch einfach Arbeitsumgebungen, die man damit schaffen kann, die unter Umständen eben auch, weltfremd sind, kann man schon sagen. Also zumindest ist die Welt da draußen meistens nicht so reguliert und das bietet mir natürlich auch Geschwindigkeit, wenn ich da schnell sein kann. Aber ich denke, es geht halt immer darum, auch einen Kompromiss zu finden. Also was ist der Standardweg, den ich brauche? Wie sehr will ich den eigentlich einschränken? Wo muss ich's und wo kann ich's vielleicht auch lassen? Gerade Testumgebungen, da auch was zu haben, wo man einfach per Policy ausschließt, dass da Live-Daten drin sind, dann finde ich, kann auch gerne jemand mal mit einem total insecure Version von Node.js arbeiten, wenn es dem hilft, irgendwas auszuprobieren. Gleichzeitig muss halt aber auch sichergestellt werden, dass das, was schützenswert ist, halt geschützt wird. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Da kommen wir bestimmt von einer sehr rosaroten Brille, wenn wir in den Bereich Open Source gehen, weil da ist der Quellcode der eigenen Applikationen häufig nicht die Secret Source. Und dementsprechend ist Quellcode da vielleicht auch gar nicht schützenswert. Aber wenn ich drüber nachdenke, keine Ahnung, wird einen Grund haben, warum große Chip-Hersteller die Firmwares ihrer Chips nicht unbedingt offenlegen, weil es natürlich auch einfach einen Wettbewerbseffekt haben kann, das zu tun. Und da ist dann vielleicht doch etwas mehr Achtsamkeit mit den Daten, mit denen gearbeitet hat oder wird erforderlich. Aber ich finde trotzdem diese Möglichkeit da zu haben, das nutzen zu können. Auch das, was Haken gesagt hat, ne, du machst das VS Code auf, da kommt dann halt eine Meldung, die sagt, hast du Bock, das zu nutzen? Wenn du sagst, ja, mach ich. Und wenn nee, dann ist auch völlig okay. Aber das erinnert mich alles sehr an diesen Effekt von, ich gehe da irgendwo rein und ich will vielleicht bin ich gar nicht der Core-Maintainer dieses Projekts. Vielleicht interessiert mich hier nur, ein Feature reinzubringen für Barrierefreiheit, weil es mir jedes Mal die Netzhaut wegbrennt, wenn kein Dark Mode vorhanden ist. Und vielleicht triggert mich das so sehr, dass ich sage, ich möchte eine Contribution machen und den Dark Mode reinfriemeln. Aber dazu möchte ich mich vielleicht nicht damit beschäftigen, wie ich alles andere drumherum hinkriege. Und um das Beispiel da noch ein bisschen konkreter zu machen, Wir haben, oder der Jan aus der letzten Episode hat ja ein bisschen über das Hobbyfarm-Projekt, an dem er arbeitet, halt gesagt. Und das hat halt Abhängigkeiten. Kann man gerne bei GitHub mal gucken. Das hat eine Abhängigkeit, da muss ein Kubernetes da sein. Dann müssen DNS-Einträge da sein. Für die DNS-Einträge müssen valide SSL-Zertifikate da sein. Dann muss, wenn man es wirklich komplett durchtesten will, eine Integration an einen Cloud-Provider irgendwie da sein. Dann muss ein bestimmter Dummy-Content da sein, um überhaupt irgendwas vernünftig durchtesten zu können. Und das alles zu machen und diese Einzelkonfigurationen der Subkomponenten halt auch zu kennen, da kann man locker mal 2 Wochen irgendwie reinstecken und wird dann merken, uiuiui, ist ja doch ganz schön komplex. Das muss aber jemand, der nur einen Dark Mode baut, vielleicht gar nicht tun, sondern dem reicht's vielleicht zu wissen, wie baue ich hier eigentlich den UI-Container und wenn alles andere drumherum vielleicht schon automatisch da ist, in dem Moment, wo ich sage, ich mache hier einen Fork und oder einen Feature-Branch auf und da kommt dann irgendwie magisch eine Umgebung hoch, wo ich rauf kann, wo ich irgendwie URL-Endpoints habe, das hilft so ungemein. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was davon braucht jetzt wer wirklich. Und der Core-Maintainer, der freut sich vielleicht einfach nur darüber, dass er sich einen Feature-Branch aussucht und dann mal eben schnell einen Integrationstest oder halt einen Smoke-Test oder einen Acceptance-Test für sich machen kann. Der ist vielleicht gar nicht darauf angewiesen, weil seine IDE viel geiler getuned ist als das, was aus dem Dev-Container rauskommt. Aber häufig, und das ist das, was Hagen ja auch angesprochen hat, bin ich ja nicht alleine. So, da sind dann vielleicht auch ein paar andere Menschen um mich drumherum, die auch was davon lernen wollen. Oder wir reden über Menschen, die frisch in eine neue Technologie reinstürzen und die halt sich überhaupt erstmal mit der Komplexität von AWS auseinandersetzen, bevor sie sich Gedanken darüber machen, welche Aliase an der AWS-CLI geil sind. Und so kann Hagen mit dem, was er an Erkenntnissen gewonnen hat, die dazu geführt haben, dass sein Dev-Container eben so aussieht, wie er aussieht, bei jedem, mit dem er das teilen mag, halt auch eine ganze Menge seiner Lessons learned einfach da lassen und sich dann vielleicht auch darauf verlassen, dass er das nächste Mal, wenn er kommt, dabei ja auch was vorfindet, was dann dem ähnlich sieht, was seiner Umgebung halt irgendwie entspricht. Und das finde ich so, da sind so ganz viele Aspekte dran, die daran gut sein können, aber es als Gefängnis zu sehen und zu sagen, alles muss hier zwangsläufig durch, ist halt auch schwierig. Und ich glaube, da, wenn man da so das Gefühl hat, dann würde ich sagen, ist das wie bei fast jeder Disziplin einfach auch eine Sache der Kommunikation, wo man dann schauen muss, was haben wir denn für Probleme, die wir lösen wollen und was könnten dafür dann eben passende Tools sein. Ne? Und da deswegen, also das so einzuschränken, finde ich dann auch schwierig.
Ich finde, die Hobbyfarm ist ein sehr schöner Vergleich. Ne? Über die Hobbyfarm versuchen wir Wissen zu vermitteln, im besten Fall. Ne? Und das heißt, wir müssen einen Standard schaffen, dass jeder in der Lage ist, dieses Wissen irgendwie zu nutzen, beziehungsweise dieses Wissen auch mal schnell praktisch anzuwenden. Und jetzt nehme ich diese Wissensvermittlung weg und versuche, jemanden möglichst schnell arbeitsfähig zu machen. Ne? Das heißt quasi, ich brauche einen Standard irgendwo, auf dem ich aufsetzen kann. Und das ist für mich persönlich halt diese Dev-Container, beziehungsweise diese Dev-Pods, je nachdem, wo man dann hingeht später und wie weit man dann bereit ist zu standardisieren. Damit jemand ungestört, schnell, möglichst eigentlich das tun kann, was er vorhat. Nämlich ja, den Dark Mode entwickeln oder. Versuche ich doch, möglichst einen Standard zu schaffen, der für alle angenehm ist. Ja, und natürlich ist das eine Vorarbeit. Man muss sich mit den Leuten unterhalten, die regulär an irgendwelchen Projekten arbeiten, die regulär verschiedene Probleme haben. Aber wie oft ich bis jetzt schon angerufen wurde und gefragt wurde, hey, wie wechsle ich denn jetzt eigentlich diese Python-Version? Mhm. Oder hier, wir haben einen neuen Kollegen und der braucht ganz dringend das und das und das. Wie haben wir das damals bei mir installiert? Mhm. Ne? Da ist noch die Erinnerung, das habe ich mit dem Hagen zusammen mal gemacht, so nach dem Motto. Dann rufe ich den mal an, der wird das jetzt beim nächsten Kollegen auch machen. Hat man das 20 Mal gemacht, dann schreibt man Installationsskript dafür. Ja. Hat man das 25 Mal gemacht, überlegt man, was gibt es denn für eine andere Möglichkeit? Und das ist halt so dieser Punkt, an dem ich mich gerade persönlich befinde. Ne? Ich mag es, dass ich angerufen werde, wenn jemand eine Frage hat. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Bitte nicht damit aufhören. Das will ich damit nicht sagen. Ne? Aber überlege, einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Also ich finde es wichtig, dann auch mal zu sagen, okay, was ist das Resultat daraus? Ja, so, und da war jetzt, dadurch, dass ich was mit Containern mache und dadurch, dass ich was mit Cloud mache, war für mich da mal zu gucken, wie geht's da weiter. Und ich weiß, ich bin absolut noch am Anfang von dieser Reise und bei mir ist gerade eher noch dieser Vereinfachungsgedanke präsent als dieser Umsetzungsgedanke, wenn ich das mal ganz klar sagen darf. Ich weiß, dass ich Secrets reinbringen kann über Passwörter, über etc. pp. Ich weiß, dass ich andere Sachen extern reinbringen kann. Das ist mir alles klar. Aber mir geht es erstmal darum, was ist denn ideal? Also was ist das Bare Minimum, was ich so brauchen würde für zum Beispiel ein AWS-Projekt? Was ist denn das Bare Minimum für ein Azure-Projekt? Was ist denn das Bare Minimum für ein Kubernetes-Projekt? Wo haben die Leute die größte Schnittmenge und wo ist der größte, ich sag mal vorsichtig, Painpoint, der da ist? Und wenn man den nimmt und dann mal guckt, wie ich das in so einen kleinen Container reinmassiere und dann sage, hey, guck mal, das ist unser neuer Standard, weil das ist nichts anderes, als wieder die Wiki-Page von ganz am Anfang zu lesen. Da steht's dann schon drin, hey, unser Standard ist halt dahin gehen und das da so machen.
Ja.
Hey, das würde funktionieren, ne?
Ja, also das ist echt eine, eigentlich also von dem, was auch du gerade erzählt hast, eine wirklich schöne Lösung, sag ich mal, für eben solche Sachen, weil manchmal bin ich gerade so im Tunnel drin, ich möchte mich jetzt nicht mit der Art und Weise beschäftigen, wie eben andere Komponenten entwickelt werden. Ich will eine Änderung einbauen, die ich eben für meine Komponente brauche, gerade wenn wir uns im Microservice-Umfeld, sag ich mal, bewegen und also auch aus meiner eigenen Erfahrung, ja, die Tools, die ich bis jetzt auch hier schon entwickelt habe, es gab immer wieder Issues, eben diese Entwicklungsumgebung erstmal herzustellen oder abzudaten, wenn jemand eine Zeit lang nicht im Projekt war. Und dieses Onboarden, das kostet nicht nur Zeit, das kostet ja auch Nerven und es holt dich auch aus diesem Tunnel raus. Das kann manchmal 2-3 Tage dauern, bis du da die richtige Person an der Strippe hast, die dir jetzt helfen kann, weil du kannst nicht immer alles wissen. Und damit kannst du es eigentlich sehr schön, sag ich mal, wegrationalisieren, ja, aber auch da, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt so die Quintessenz von dem, was wir jetzt in den letzten 15, 20 Minuten besprochen haben, ne, maßvoll umgehen, ne, man kann Hindernisse aufbauen, aber man kann diese Hindernisse auch damit beseitigen, ja, man kann Leute damit, sage ich mal, eingrenzen in der Art und Weise, wie sie etwas tun, aber man kann auch eine Möglichkeit bieten und ich glaube, da muss man wirklich dann genau betrachten, wie diese Maßnahmen aussehen kann. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, auch vor dem Hintergrund der ganzen Hersteller oder beziehungsweise Anbieter, die Hagen und Enrico und du auch Volk mal gerade genannt hast, wie das weitergeht. Weil ich meine, wir sehen ja auch in anderen Bereichen immer mehr eine Art Abstraktion oder Abwanderung von dem eigentlichen Client hin zu einer Cloud-Anwendung, die wir dann benutzen können. Ja, das passiert überall im ganzen Gebiet und ich bin super gespannt, wie das in vielleicht 10 Jahren aussieht. Vielleicht ist es da entsprechend schon, sag ich mal, Usus, dass man, sag ich mal, 2, 3, 4, 5 Dev-Container hat. Die sind einfach der Industriestandard für eben, weiß ich nicht, ich baue ein Java-Ding mit oder eine Java-Applikation mit Maven. Ich nehme immer diesen Container dafür oder den neuesten Container eben davon, weil der ist eben genau dafür ausgelegt und ich habe mich auch daran gewöhnt, wie der eben aussieht und ich muss das alles gar nicht mehr selbst definieren. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein wirklich interessanter Aspekt. Ich habe auch schon so, während ihr das gerade so ein bisschen aufbereitet habt, überlegt, wie man das auch vielleicht bei uns in Projekten umsetzen könnte, dass man auch sowas bietet. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt Projekte, die liegen lange brach und dann wird da wieder was dran gemacht. Und es wäre super schön, wenn man das entsprechend persistieren könnte und eben nicht mehr Abhängigkeiten auf Endgeräten hat.
Genau, also gerade da, ne, wo temporäre Hilfe benötigt. Also ich finde es gerade in Open-Source-Projekten oder jetzt hier halt Inner-Source-Projekte, da macht das halt, da ist das, glaube ich, also es ist eigentlich eine super gute Idee, ne? Also da halt wirklich die Hürde so niedrig zu setzen, dass man halt sofort einsteigen kann. Das könnte man sich an jeder Stelle, glaube ich, abgucken, weil ob es dann halt nun das passende Go-Environment ist, Python oder was weiß ich, muss es dir erstmal zurechtbringen. Die haben alle Lösungen, ne? Das muss man so sagen, aber letzten Endes sind es vielleicht verschiedene Projekte, in denen ich arbeite und dann gehen die Lösungen halt häufig dann halt konträr, sei es dann halt vom Versioning oder irgendwas anderem. Ne? Und das ist halt super. Und auf der anderen Seite dann halt das Onboarding von neuen Mitarbeitern zum Beispiel, die halt vielleicht sowieso noch nicht so viele Wünsche haben, weil sie halt erstmal gucken müssen, was sie machen müssen. Und das ist halt, also ich finde, also das bin ich auch sehr gespannt, Moritz. Also das muss ich sagen, also wo da die Reise hingeht, wie sich das dann halt auch wirklich weiterentwickelt. Also die gibt's ja nur jetzt schon ein paar Jahre, aber wie sich da halt die Reise weiterentwickelt, nachdem, ja, weiß ich nicht. Genau.
Also ich weiß zum Beispiel, dass Uber mittlerweile komplett auf DevPods umgestiegen ist.
Ah, ja.
Also 90% deren Entwicklung passiert mittlerweile in DevPods. Und federführend schon für die ein oder andere Entwicklung innerhalb der Containertechnologie ist da Uber ja schon oft vorne mit dabei gewesen, wenn wir das jetzt mal vorsichtig sagen. Und von der Warte her, wenn die sagen, hey, das ist für uns genau legitim und genau das, was wir brauchen. Und das fördert bei uns auch diese, ne, den Prozess da dran zu arbeiten. Und wir haben kein Problem mehr mit, der kommt aus Team X und muss jetzt in Team Y vielleicht eine Kleinigkeit erledigen. Dann ist es natürlich, dann muss ja was dran sein. Ja?
Ja.
Also von der Warte her, wenn die da 90% ihrer Entwicklungsarbeit schon drauf abgeschrieben haben, dann ja, dann hat das auf jeden Fall was zu bedeuten.
Eine Frage habe ich aber nochmal zu den DevPods kurz. Die basieren auf DevContainer, richtig?
Genau, also die benutzen diesen Open-Container-Standard.
Das ist doch halt, also den Open-Container, aber basieren die auch auf diesen Dev-Containern, die dann...
Genau. Also der Container wird in der zur Verfügung gestellten Umgebung, die du über den Provider bereitstellst, ob das jetzt ein Kubernetes oder ist, wird das bereitgestellt, der wird dort vor Ort gebaut und wird dann quasi, dann verbindest du dich wieder zurück mit SSH drauf. Das macht aber alles DevPod für dich. Und du kannst dann auch wieder quasi tunneln, wenn du zum Beispiel eine Web-Applikation entwickelst und kannst halt sagen, hier, das bitte transfer to localhost. Und dann kannst du halt über localhost Port 9000 deine Web-Applikation kurz aufrufen, wenn du da dann irgendwas hast. Ne?
Ja, nee, der Hintergedanke war halt Local-Entwicklung versus dann halt Server. Und die Frage ist halt, wie kann ich das auch konsistent halten, indem ich einfach auf den gleichen Container drauf zugreife? Da ist es dann vielleicht ein bisschen ein großes anderes Ding, halt die Umgebung dann halt zu platzieren. Aber auch hier dann halt so eine Konsistenz, also so eine konsistente Entwicklungsumgebung zu haben, sei es dann halt, ob ich halt irgendwo auf DevPods entwickle oder halt einfach lokal in meinem Dingenskirchen. Das
bleibt gleich. Also den kannst du vollständig portieren. Das heißt, hast du jetzt schon irgendwie deine DevPods und sagst, oh Gott, ich habe jetzt zwar Zugriff aufs Repo, aber ich bin am Laptop meiner Freundin etc. pp. und möchte jetzt irgendwie entwickeln, dann kannst du halt zum Beispiel sagen, okay, ich installiere mir DevPod, das ist eine Lightweight-Applikation, die wirklich bloß ein paar hundert MB groß ist, hinterlegst dann deinen Provider, zum Beispiel in einem Fall jetzt AWS, ne, hast da deine AWS-Credentials, die du ja auch wieder ziehen kannst, dann wird in AWS eine Maschine hochgefahren, auf diese Maschine kannst du dich dann, wird sich automatisch verbunden, dann wird dort dein Container gebaut und dann kriegst du diese, dann kriegst du den Pod zum Beispiel auch dann in einer Web-IDE über hier VS Code im Browser. Und dann hast du wieder alles vollständig da und kannst, ne, weil dein Laptop irgendwie runtergefallen ist, kaputt gegangen ist, whatever, kannst halt sofort weitermachen. Ab dem letzten Stand, der natürlich dann irgendwie vorhanden ist, ne, oder der da eingecheckt wurde dann in dein Repo. Und das fördert natürlich dann halt auch Sachen, ne? Also neuer Laptop und ich muss nichts mehr installieren, sondern ein Tool und brauche meine Credentials und los geht's. Ja.
Ja. Sehr cool.
Ja.
Schön.
Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, als auch mal an euch da auf der anderen Seite des Lautsprechers einzugehen. Wie macht denn ihr das? Habt ihr irgendwie, ja, seid ihr Vim-Puristen oder habt ihr Dinge direkt in Emacs umgesetzt und seid damit all den Dingen überlegen, die da neu kommen? Oder, weiß ich nicht, habt ihr euch schon mit DevPods beschäftigt? Wie sieht eure IDE aus? Gebt uns da gerne mal Impulse. Das werdet ihr los, entweder unter focus.devops.podigy.io, über Spotify oder einen anderen Podcatcher bei euch, der Kommentare zulässt, oder schlussendlich über das beste Protokoll der Welt per E-Mail an podcast@sva.de. Wir brauchen nochmal eine Faxnummer, glaube ich.
Das finde ich gut.
Können wir uns auch mal schreiben, wenn wir eine Faxnummer hier in diesem Podcast einführen und euch versprechen, dass wir jedes Fax, was da kommt, auch am Anfang vorzulesen, würdet ihr uns einen Fax schicken?
Das ist eine gute Frage.
Eigentlich noch
ist
einen
Fax? Habt ihr einen Fax? Schatz, ich muss nach Wiesbaden, ich muss noch die Faxe für den Podcast abholen. Die müssen wir noch vorlesen. Oder beantworten.
Also, Enrico, ich weiß ja nicht, wie man das in deinem Alter so macht, aber ich hab nicht mal einen Entschuldigung, Festnetztelefon.
Ja,
also, was hast du?
Ja, nee, habe ich nicht mehr. Also
letztens meinte auch jemand zu mir auf dem Festnetz anrufen und dann habe ich ihn kurz angeguckt und dann war das aber sein Handy, was er da, aber irgendwie, ja. Ja. Handy, neues Festnetz.
Ich habe, glaube ich, noch eine Festnetznummer irgendwo hängen, aber da versuchen mich manchmal auch Leute drauf anzurufen, aber die ist schon seit, ich glaube, seit 5 Jahren nicht mehr mit 6, 7 Jahren nicht mehr in Betrieb.
Deswegen also, gehst du auch nie ran, wenn ich dich anrufe.
Deswegen gehe ich nicht ran. Und deswegen empfange ich auch keine Faxe.
Machen wir keine Faxen.
Ich check das regelmäßig in meiner Fritzbox, ne? Da sehe ich, wie viele Anrufe ich verpasst habe, wo ich mir so denke, ich kenne nicht mal die Nummer, auf die da angerufen wird, also von der was her.
Ja, schön. Ja, schön war es mit euch. Dann werden wir uns gleich noch nach der Show zusammensetzen und einen Sendungstitel hierfür würfeln. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Episode mit euch. Danke, dass ihr dabei wart.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.